Bitten wir unseren Herrn in der Stille, dass sein Wort in uns neuen Glauben weckt und unseren Glauben stärkt. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören den Predigttext für den Palmsonntag bei Johannes im 17. Kapitel. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, was denn nun, liebe Geschwister? Es ist heute irgendwie ein bisschen verwirrend am Palmsonntag. Was sollen wir jetzt nun? Sollen wir uns freuen? So das Eingangslied mit Tochter Zion. Oder eher trauern. Schließlich beginnt heute die Karwoche. Jetzt könnte man sagen, nun, das Freuen bezieht sich auf den Einzug Jesu in Jerusalem, also die Hosianna-Rufe. Gelobt sei der, da kommt. Und dagegen steht das Trauern für die kreuzige Inrufe, die ja ganz schnell auf die Hosianna-Rufe folgen und wahrscheinlich sogar aus denselben mündern. Trauern oder freuen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Es ist mit der Passionszeit so, dass wir Sonntag für Sonntag eine neue Perspektive auf das Kreuz Jesu bekommen. Und man sollte keine dieser Perspektiven verpassen. Das ist wie bei einem Film, da sollte man auch nicht mal eine halbe Stunde rausgehen. Das ist für das Verständnis nicht hilfreich. Heute haben wir eine ganz ungewöhnliche Perspektive auf das Kreuz Jesu. Eine Perspektive, die uns wahrscheinlich gar nicht so vertraut ist, aber eine Perspektive, die absolut entscheidend ist, das Kreuz Jesu zu verstehen. Der erste Blick auf das Kreuz. Wir sehen das Kreuz Jesu hineingerammt in den Boden, es steckt in der Erde. Und von dieser Erde zieht Jesus alle Sünde auf sich. Alles Schwere dieser Erde, alle Bosheit lastet auf ihm. Und genau diese Perspektive von unten her haben die zurückliegenden Passionssonntage. Sie haben den Fokus ganz stark auf das Elend, auf das Leid, auf die Niedrigkeit, in die Jesus hineingeht. So tief hinab bis in die tiefste Hölle. Das Kreuz festgerammt in der Erde. Da hören wir das Waffengeklirr, als Jesus gefangen genommen wird die böswilligen Anklagen, das Treiben der Folterknechte, Leid und Schmerz. Aber heute eine ganz, ganz andere Perspektive. Wieder sehen wir auf das Kreuz Jesu, aber jetzt richtet sich unser Blick auf und geht am Kreuz nach oben, denn dieses Kreuz ragt in den Himmel. Wir schauen nach oben, das Kreuz ragt in den Himmel und dieses ganze Erdenschwere scheint unser Blick zurückzulassen. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Heute ein ganz anderer Blick auf das Kreuz, nicht die Erdenschwere, das Leid, sondern die große Himmelsweite. Aber beides sind Perspektiven auf das Kreuz Jesu. Und wenn wir eine auslassen, verfehlen wir das ganze Geschehen. Heute unser Predigttext, das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu. Und dieses Gebet, das ragt steil aus der Bibel senkrecht empor. Wir haben eigentlich in der Heiligen Schrift nirgendwo sowas wie hier. Ein ganz intimes Gebet zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater. Was Einzigartiges. Man könnte sagen, das ist nichts anderes als ein Gespräch in Gott, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und das Wunderbare ist, wir dürfen zuhören. Ein Gottesgespräch, über dem der Himmel offen steht. Und dazu in einem ganz scharfen Kontrast hatten wir am ersten Passionssonntag auch ein Gebet Jesu zum Vater, nämlich in Gethsemane. Aber das war ganz gezeichnet von dem bevorstehenden Leid, von allem Erdenschweren, ja sogar von der Höllenangst, die Jesus hatte. Ganz anders jetzt in diesem hohen priesterlichen Gebet, da bleibt dieses Schwere alles unten. Wir sind mit diesem Gebet schon in der himmlischen Weite, in die das Kreuz hinaufragt. Aber es geht eben auch hier um die Passion. Versuchen wir uns anzunähern. Welche Worte wählen wir, um das mit dem Kreuz Jesu zu beschreiben? Wir sprechen von Passion, wir sprechen von Leidensweg. Aber im Johannesevangelium wird die Kreuzigung Jesu mit zwei Begriffen benannt, die eigentlich überhaupt nicht zu dieser Kreuzigung zu passen scheinen. Der erste Begriff ist die Erhöhung. Jesus spricht im Johannesevangelium von seiner Kreuzigung immer von der Erhöhung. Wenn ich erhöht werde von der Erde. Aber es ist ja irgendwie merkwürdig, weil das passt ja gar nicht. Man müsste doch eigentlich sagen, das ist eine Erniedrigung. Noch tiefer geht's gar nicht mehr. Der schändlichste Tod, den man sich vorstellen kann. Erhöhung. Und das zweite Wort im Johannesevangelium für die Kreuzigung ist noch eigenartiger. Verherrlichung. Verherrlichung des Sohnes durch den Vater. Und deswegen betet Jesus zum Auftakt des Karfreitags: Die Stunde ist gekommen, Vater, verherrliche deinen Sohn. Wie muss man das verstehen? Wir sind gewohnt, dass wir die Ereignisse von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt feinsäuberlich trennen. Und das machen wir mit der Liturgie genauso. Wir feiern nicht Karfreitag und Ostern zusammen. Aber wenn Jesus im Johannesevangelium von seiner Verherrlichung spricht, dann spricht er mit diesem einen Wort gleichzeitig von seiner Kreuzigung, von seiner Auferstehung, von seiner Himmelfahrt. Das meint Verherrlichung. Jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist eigentlich das Geheimnis hinter diesem Wort Verherrlichung oder Herrlichkeit? Wir merken relativ schnell, wir wissen nicht so richtig, was da jetzt eigentlich gemeint sein soll. Weil dieses Wort Herrlichkeit, das passt nicht so richtig zu unserer alten Erde. Wird es uns gelingen, dieses Wort mit anderen Worten wiederzugeben? Ich glaube, fällt sehr schwer. Und wer könnte erklären, was das bedeuten soll, verherrlichen? Das ist kein Wort unserer irdischen Sprache. Und das hat seinen Grund, weil das Worte der himmlischen Welt Gottes sind, die eben nur zu Gott so richtig passen. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Ist die Herrlichkeit Gottes Kleid, Gottes Wesen? Wir können es uns nicht richtig vorstellen, aber das Preisen, das Loben und das Rühmen der himmlischen Chöre im Himmel, das hallt nur so von Gottes Herrlichkeit. Und was ist mit uns? Die himmlische Herrlichkeit, das ist doch unser Ziel. Das ist doch unser Lebensziel für die Ewigkeit, nämlich endlich diese ganze Erdenschwere, die ganze Last dieser Welt hinter sich zu lassen. Ich versuch's mal mit der Wortbedeutung. Was meint Herrlichkeit? Vielleicht so. Es ist eine unglaubliche Vollendung von Wahrheit, von Klarheit, von Gerechtigkeit, von Liebe und von Schönheit in einer unglaublichen Fülle, wie wir es von hier unten nicht kennen. Und trotzdem, das sind irgendwie holprige Begriffe. Uns fehlt die himmlische Anschauung für Herrlichkeit. Ich will es so sagen. So wie in unseren Adern das Blut strömt, so strömt in Gott die Herrlichkeit zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ist ein Herrlichkeitsstrom in der Dreieinigkeit. Das zur Herrlichkeit. Und jetzt schauen wir auf den Sohn nach unserem hohenpriesterlichen Gebet. Bevor der Sohn Gottes, als Jesus von Nazareth auf die Welt kam, da lebte er in der Lichtherrlichkeit seines Vaters im Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann dieser ungeheuerliche Vorgang. Er erniedrigt sich selbst und wird ein sterblicher Mensch. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Er erniedrigt sich selbst und wird ein Mensch. Aber was passiert dabei eigentlich mit seiner himmlischen Herrlichkeit? Kommt sie mit auf die Erde? Vielleicht müsste man sagen, inkognito, also verborgen, für die Augen nicht erkennbar. Denn es heißt im Johannesevangelium, die Welt erkannte Jesus nicht. Und was heißt es eigentlich? Sie erkannte nicht, dass in ihm die Herrlichkeit Gottes auf der Welt da war. Es ist so, bei den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, das geht stark in den Ereignissen. Was tut Jesus, was sagt Jesus? Das vierte Evangelium ist ein ganz großer Schatz, weil Jesus hier selbst sich selbst auslegt, was er tut und was er sagt. Und deswegen, wie versteht Jesus sein Leben auf der Erde, seine Zeit auf der Erde? Nämlich so, ich habe dich, Vater, verherrlicht auf Erden. Jesus hat durch das, was er getan hat, durch das, was er gesagt hat, Gott auf der Erde offenbar gemacht. Er, der Sohn, hat nur gesagt, eins zu eins, was er vom Vater hatte. Und er hat nur getan, eins zu eins, was er vom Vater hatte. Und so hat Jesus dem Vater, wie kein Mensch, ganz und gar die Ehre gegeben, alle Ehre, dem Namen Gottes. Und das meint, er hat ihn, den Vater, verherrlicht. Die göttliche Herrlichkeit, die war in Jesus von Nazareth verborgen. Aber sie ist immer wieder aufgeblitzt. Und zwar in den Wundern, die Jesus getan hat. Die nennt nämlich Johannes Zeichen. Allen voran der Höhepunkt, die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Zeichen, in denen er seine Herrlichkeit offenbart hat. In diesen einzelnen Wundern war plötzlich die ganze Lichtherrlichkeit Gottes mitten auf der Welt erlebbar. Und der Himmel offen durch und über Jesus. Dann geht Jesus mit der Kreuzigung in die tiefste Tiefe hinab. Er erniedrigt sich und da scheint nun seine Herrlichkeit völlig vollends verborgen. Aber jetzt ist es wichtig, während das Böse tobt und die bösen Menschen Jesus umbringen, das ist das, was auf der Erde passiert. Aber aus der himmlischen Perspektive sieht das Geschehen ganz anders aus. Hier ist die Kreuzigung, die Auferstehung. Das ist der Rückweg des Sohnes in die himmlische Herrlichkeit. Der Rückweg des Sohns in die himmlische Herrlichkeit. Er wird vom Vater erhöht über das Kreuz, wird er verherrlicht. Das Wunderbare ist, dass diese beiden Perspektiven auf das Kreuz sich in der christlichen Kunst widerspiegeln. Wenn ihr Kreuzigungsdarstellungen anguckt aus der Gotik, da wird das Leid betont, das Schwere. Da sehen wir einen leidenden Christus am Kreuz, der entstellt ist, der gezeichnet ist von dem Tod, von dem Schmerz. Das ist die Gotik. Die Epoche davor, in der Romanik, wird Jesus am Kreuz ganz anders dargestellt. Der scheint gar nicht am Kreuz zu hängen, er scheint zu schweben, zu stehen. Völlig unversehrt, souverän steht er am Kreuz und segnet die, die auf ihn schauen. Man könnte meinen, das am Kreuz, das ist schon der auferstandene Jesus. Also die Gotik hat diese Niedrigkeitsperspektive des Leid. Und die Romanik hat die Herrlichkeitsperspektive auf das Kreuz. Der Gekreuzigte ist der Auferstandene. Diese beiden Blicke auf das Kreuz, wir brauchen beide. Und was ist mit uns jetzt? Wir wollen die ganze Schwere dieser Erde hinter uns lassen. Aber wir sind wie das Kreuz in der Erde festgerammt mit dem ganzen Elend dieser alten Welt. Unser Blick geht sehnsuchtsvoll zum Himmel, aber auch wenn mein Talar so aussieht, wir haben keine Flügel. Und wenn wir die Flügel hätten, dann würden wir ja nur ein paar Meter nach oben kommen. Aber Jesus sei Dank. Er hat uns Gott offenbar gemacht, die göttliche Herrlichkeit. Und er hat uns gezeigt, es ist kein Gott, der seine Herrlichkeit für sich behält, sondern ein Gott, der so überschießt von Herrlichkeit, weil seine Herrlichkeit in Liebe ist, dass die Herrlichkeit vom Vater auf den Sohn zu den Seinen hinunterströmt. Ein Gott, der den schrecklichen Umweg in die Niedrigkeit bis ans Kreuz macht Und über diesem Kreuz steht ein Versprechen für uns. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das Kreuz ragt für uns in den Himmel, um für uns die himmlische Herrlichkeit aufzuschließen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diesen Glauben, diese Glaubenserkenntnis, das schenkt der Heilige Geist. Und in diesem Glauben stehen, das bedeutet, das Wort hat der Sohn vom Vater. Und er gibt es den Seinen und sie nehmen es an als Wahrheit. Und in diesem Glauben öffnet sich der Herrlichkeitsstrom vom Himmel über das Kreuz auf uns. In dieser Glaubenserkenntnis liegt der Schlüssel für die Ewigkeit, für die himmlische Herrlichkeit. Ach, plagt uns diese alte Erde. Aber seid gewiss, wer an den Sohn Gottes gebunden ist, mit Leib und Leben, dem wachsen Flügel. Jesus Flügel. Und wer nicht dem alten Werbespruch Red Bull verleiht Flügel keinen Glauben schenken will, den Jesus Flügeln, den können wir Glauben schenken. Und dann, wenn diese alte Erde am schwersten wird, wenn der Tod seinen blassen Schleier über uns breitet, dann kommen diese Jesusflügel und wir heben ab. Auf Jesusflügeln der himmlischen Herrlichkeit entgegen. Aber das ist nicht erst dann, wenn ich sterbe. Sondern schon jetzt soll unser Blick am Kreuz Jesu nach oben gehen und dadurch unseren ganzen Menschen aufrichten, nach oben. Unter dem Kreuz Jesu steht der Himmel für uns offen und da wollen wir stehen bleiben. Ja, es ist so, wir stehen noch hier unten, aber wir sind nicht mehr von hier unten, wir gehören schon dem oben, dem erhöhten und verherrlichten Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem erhöhten Herrn.